Ich frage mich ja, welche kulturelle Vorurteile in unseren Herzen sind. Vielleicht gibt es innerhalb der eigenen Gesellschaft hier auch die Vorurteile, so die Reichen und die Armen. Vielleicht geht es um die Gebildete und die Nichtgebildete. Vielleicht geht es um die Männliche und die Weibliche. Oder vielleicht geht es um die Ossis und die Wessis. Ja, wir machen jetzt Witze drüber. Ich weiß das und wir sagen ja, ich denke, junge Generation, sagen wir, es ist vorbei. Aber ich frage mich dann ganz ernst, welche Vorurteile da sind. Und heute ist es nämlich so, dass wir eins sind in Christus. Und das sagen wir alle jetzt ganz schnell und ganz einfach. Aber wie sieht es in deinem Herzen aus? Wie sieht es wirklich in deinem Herzen aus? Ich möchte euch denn heute sagen, dass diese Predigt gar nicht eine politische Predigt ist. Das ist wirklich jetzt eine Predigt, wo es darum geht, so was will Jesus von dir und was will Jesus von uns zusammen? Darum geht's. Ich bin ja heute jetzt überhaupt nicht parteipolitisch. Ich glaube, das ist ja nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist heute wirklich dann Jesus im Mittelpunkt zu stellen und zu sagen jetzt, was hat Jesus für eine Aussage gemacht, die wir dann ablesen können, wenn wir die Apostelgeschichte dann anschauen. Und es schmerzte mich wirklich in meinem Herzen, wenn ich dann überlege, so welche Vorurteile denn da sind. Und ab und zu passiert irgendwas und ich merke, hey, so diese Haltung in deinem Herzen, das soll nicht da sein. Aber sind wir dann sensibilisiert, dass wir wirklich sagen können, wir freuen uns, dass wir eine außergewöhnliche Familie sind. Wir freuen uns, dass wir wirklich denn eins sind, weil das ist tatsächlich, was Jesus mit uns getan hat. Und Jesus Christus kann unseren Herzen verändern. Und die wunderbarsten Zeugnisse, die ich dann höre, sind auch dann, wo Menschen dann absolut die krasse Rassisten gewesen sind, bekehren sich und finden dann so einen friedsamen Weg zusammen. So in Südafrika, wir waren in Südafrika jetzt vor, so letztes Wochenende und das Wochenende davor. Und das Erstaunliche, was ich merke, ist ja, was Gott tut zurzeit in den Gemeinden. Wirklich, ich würde sagen, dass die Gemeinden in Südafrika absolut ja so der Weg, so wegweisend sind für das ganze Land. So in den Gemeinden ist es total gemischt, so viele Kulturen zusammen, Leiterteams, die wirklich dann bunt sind, ja, aber nicht nur so, weil das ja politisch korrekt ist, sondern wirklich dann mit Leuten, die absolut den Stand haben und zu diesen Teams gehören. Und das ist ja eine Hoffnung für das Land. Die Gemeinde lebt das vor. Und wir haben auch diesen Auftrag. So in den letzten Wochen haben wir dann angefangen mit der Apostelgeschichte. Und wir haben gesehen, dass es eine Hilfestellung für uns ist, wo wir dann unsicher sind, weil Jesus derjenige ist, der uns dann vorausgeht. Und Jesus und seine Taten, was er angefangen hat zu tun, das gibt uns die Apostelgeschichte weiter. Und Dirk hat mit Recht gesagt, so, es geht nicht um die Apostelgeschichte in der ersten Linie, es geht darum, was hat Jesus angefangen zu tun? Und was er getan hat und was er damals getan hat, das ist wirklich, es hilft uns, dass wir uns dran orientieren können. In Matthäus 28, 18 bis 20, dann lesen wir folgende Bibelvers. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. So, Jesus hat, vorher dann in den Himmel gegangen ist, hat er gesagt, so geht in alle Nationen und macht sie zu Jüngern. Aber in den ersten 10 Jahren, nachdem er in den Himmel gegangen ist, wurde das noch nicht ernst genommen. Ich meine, Sie haben das gehört, aber Sie haben das, würde ich mal sagen, noch nicht verstanden. Und da kommen wir auf eine Geschichte in Kapitel 10, Apostelgeschichte Kapitel 10. Und wir werden jetzt bekannt gemacht mit zwei Menschen. So, der eine auf der einen Seite, das ist der Petrus. Und der andere auf der anderen Seite, das ist der Cornelius. Und der Petrus, das ist jemand, der ein Jude ist. das heißt, er ist einfach so aufgewachsen, er ist gläubig geworden, aber für ihn ist es nämlich so, dass er noch nicht den Blick hat, dass Jesus wirklich gemeint hat, zu allen Nationen gehen. Und wir müssen jetzt einen kurzen Blick jetzt in seine Geschichte dann haben, um wirklich zu verstehen, was jetzt bald geschieht in dieser Geschichte. Nämlich, damals war es so, dass jedes Kind, eine Nicht-Jude, sofort oder von Geburt an als unrein betrachtet wurde. So, damit ist er auch aufgewachsen. Damit hat der Petrus dieses Vorurteil gehabt, so ein nicht-jüdisches Kind, unrein. Keine nicht-jüdische Mutter dürfte geholfen werden. So, wenn sie in Not hat jetzt bei der Geburt, weil wenn du ihr dann geholfen hättest, hättest du möglicherweise jetzt ein Kind auf die Welt gebracht, das ein Götzendiener wäre. So, keine Hilfe geben. So, die Nicht-Jüdische dürfen jetzt keine jüdische Ärzte besuchen. So, ein Spaziergang mit einem Nicht-Jude wäre Zeit verbracht in seiner Gegenwart und Zeit verbracht sozusagen mit einem unreinen Person. So, Häuser der Nichtjuden jetzt waren Häuser jetzt für die Götzendiener. So ein Ort, wo man überhaupt nicht hingehen sollte. Ihre Feste müsste man fernbleiben. Man sollte niemals mit einem Nichtjude am Tisch sitzen. Weil es könnte sein, dass alles dann am Tisch jetzt unrein gemacht wurde und dann dürftest du gar nichts essen. Milch, Öl und Brot von einem Nichtjude zu nehmen, waren Verstöße gegen das Gesetz. Und das ist einfach so der Hintergrund von diesem Mann jetzt Petrus. Und er auf der einen Seite, und er ist dann so aufgewachsen, hat noch nicht kapiert, was Jesus gemeint hat. So, Jesus hat noch nicht sein Herz berührt. Und dann sieht er auf einmal eine Vision. Ich kann die ganze Stelle nicht lesen, weil wir nicht die Zeit dafür haben, aber in Apostelgeschichte Kapitel 10 bis 13. Auf einmal hat er so eine Vision und er sieht jetzt ein ganz großes Tuch dann ja so vom Himmel dann runterkommen und auf diesem Tuch sieht er Tiere, er sieht dann Schlangen, er sieht Vögel und er hört einfach die Stimme so: Schlachte und esse. Mit dem Hintergrund, den ich jetzt gerade beschrieben habe. So wirklich jetzt eine ganz, ganz krasse so Stimme oder Forderung hat er gehört. Und dann, weil er so überrascht war, kam dann diese Vision sogar dreimal, damit er das verstanden konnte, was eigentlich jetzt von ihm dann gleich gefordert wird. Und später lesen wir in Vers 28, so, er hat, was er dann gedacht hat, und er erklärte ihnen dann später jetzt seine Gäste: Ihr wisst, dass es mir nach jüdischem Gesetz verboten ist, mit einem Angehörigen eines fremden Volkes zusammenzukommen oder ein nicht jüdisches Haus wie dieses zu betreten. Das hat er ganz, ganz genau verstanden, so was es bedeutet. Und jetzt kriegt er diese Vision, die geht einfach komplett gegen alles, was er bis zu dem Zeitpunkt in seinem Leben erlebt hat. Es geht komplett gegen alles, was er verstanden hat. Wie gesagt, er hat noch nicht verstanden, dass Jesus gemeint hat, geh wirklich zu allen Nationen. Und dann auf der anderen Seite haben wir den Nichtjude, der Heide, namens Cornelius. Cornelius ist ein römischer Hauptmann, ein Führer von 100 römischen Soldaten, er lebt in Caesarea und das ist ungefähr 30 Meilen jetzt von Joppe, wo der Petrus ist. Er war einer, der an Gott glaubte und dann sieht er einen Engel. Der Engel sagt ihm so: Deine Gebete wurden geantwortet und sende nach Joppe und hole einen Mann namens Petrus. Ich meine, ihr müsst einfach in diese Geschichte sehen, wie der Heilige Geist einfach dann gewirkt hat, wie Jesus im Hintergrund einfach die Stuppen zieht. Ja, so ist einfach, er bringt einfach, das spricht zu dem einen, er spricht einfach zu dem anderen und er möchte einfach jetzt ganz bald jetzt so uns eine Lektion geben, worum es wirklich geht, wenn wir Christen werden. Er ist am Arbeiten. Es ist 30 Meilen, so meine sind ungefähr anderthalb Tage von den zwei Orten entfernt. Aber mit einer Präzision, mit einem Timing arbeitet Jesus im Hintergrund, dass diese zwei sich treffen könnten. Und Petrus hat einfach gebetet, er stand da und dann wurde ihm einfach gesagt vom Engel, ja, so es kommen jetzt drei Leute und sie werden dich besuchen und ich gebe dir den Befehl, dann mitzugehen. Und ich meine, er geht dann runter und was sieht er? So, jetzt kommt es ja, gar keine Juden. Er geht runter und er sieht einfach vor ihm stehen diese Nichtjuden, diese Heiden. Und aus der ganzen Geschichte, alles was vorher war, durfte er nicht mitgehen. Aber zu dem Zeitpunkt hat der Heilige Geist sein Herz schon ergriffen, hat sein Herz schon berührt und er weiß, ich muss einfach mitgehen. Und dann macht er sogar etwas ganz, ganz Erstaunliches, weil die sind einfach dort an seinem Haus und er sagt, eigentlich dürft ihr dann hier reinkommen und ihr dürft bei mir übernachten. Wahnsinn, wenn du dann seine Vorurteile kennst. Und er sagt, jetzt komm rein. Das kann nur der Heilige Geist in einem Herzen bewirken. Und Jesus möchte uns einfach die Lektion auch ja weitergeben, weil wir sollen auch so leben. Und sie kommen dann zusammen. Und dann geht am nächsten Tag Petrus ja mit den Dreien und dann kommen sie dann zum Haus von dem Cornelius. Und jetzt ist auf der anderen Seite der Cornelius und er sagt so, hey, herzlich willkommen. Aber was macht er? So, er legt sich in dem Moment auf den Boden hin jetzt vor dem Jude, weil er dann völlig überfahren ist und wirklich dann nicht verstehen kann, wie er sich dann ja zu verhalten hat. Und der Petrus musste ihn dann holen und sagen, hey, steh auf. So, steh auf deine Beine, so, ich bin einfach ein normaler Mensch, wie du. Und das ist vielleicht jetzt ein Kern der Geschichte, wenn wir dann merken, dass wir einfach Menschen sind, die von der Gnade Gottes in diese Beziehung mit Jesus Christus gekommen sind. Und wir das merken, und jedes Mal, wenn wir das merken, so, das bringt einfach ein Demut in so Herzen. Und wir haben, es gibt ja keinen Platz, dass wir uns überheblich so anstellen können. Weil wir sagen, ja, danke Jesus für das, was du in meinem Leben getan hast. Ich sehe einfach, wer ich bin im Vergleich zu dem, was du bist. Und deswegen ja, bin ich dann demütig geworden in meinem Herzen gegenüber allen anderen. Und dann sagt so der Cornelius zu dem Petrus, so wir warten jetzt auf die Geschichte. Erzähle uns, welche Geschichte du mitbringst, weil du hast eine Botschaft, so der Engel hat zu mir gesprochen und ich weiß, du hast eine Botschaft für uns und es geht einfach um unsere Errettung. Und hier dann steigen wir ein in Apostelgeschichte 10, ab Vers 34. Und da fängt der Petrus an, zuerst in diesem Gespräch und sagt, jetzt weiß ich, dass es wahr ist, Gott macht keine Unterschiede zwischen den Menschen. Weil er sieht einfach, was Jesus alles bewirkt hat. Was Jesus getan hat mit ihm, was Jesus getan hat mit Cornelius, was Jesus getan hat, die zwei zusammenzubringen. Und dann steht er einfach da und ist staunt einfach und sagt, wow, keine Unterschiede. Und in Vers 39 geht es weiter. Wir Apostel können bezeugen, was er, Jesus von Nazareth, in ganz Israel und Jerusalem getan hat. Sie haben ihn umgebracht, indem sie ihn kreuzigten. Aber Gott hat ihn drei Tage später wieder auferweckt. Danach ließ er ihn nicht von dem Volk, sondern nur von uns, vor uns erscheinen, die Gott zuvor als seine Zeugen erwählt hatte. Wir waren es, die mit ihm aßen und tranken, nachdem er von den Toten auferstanden war. Und er befahl uns, überall zu predigen und zu bezeugen, dass Jesus von Gott zum Richter über alle Menschen, Lebende und Tote, bestimmt ist. Er ist es, den die Propheten vorausgesagt haben und von dem sie sagten, dass allen, die an ihm glauben, durch seinen Namen die Sünden vergeben werden. noch während Petrus sprach, kam der Heilige Geist über alle, die seine Botschaft hörten. Und das heißt, er hat im Grunde genommen das Evangelium erklärt und in dem Moment, wo seine Zuhörer angefangen haben ja zu glauben, dann vor seinen Augen ist, kam der Heilige Geist auf diese Heiden, diese Nicht-Juden. Und er steht da und erstaunt einfach, weil er es gar nicht glauben kann. Und auch seine Mitreisenden, sie können es nicht glauben, dass der Heilige Geist auch dann aufgegossen ist auf die andere. Die jüdischen Gläubigen, die mit Petrus gekommen waren, staunten, dass Gott auch Nichtjuden den Heiligen Geist schenkte. Denn sie hörten sie in anderen Sprachen reden und Gott loben. Da fragte Petrus, wer könnte jetzt noch etwas dagegen einwenden, wenn, dass sie getauft werden, nun, die sie den Heiligen Geist empfangen haben, genau wie wir. Und er gab Anweisung, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Anschließend baten sie Petrus, noch einige Tage bei ihnen zu bleiben. Das heißt, dass er auch dann wieder mal dort übernachtet hat. Er hat verstanden, es gibt keinen Unterschied. Es gibt keine Unterschiede. Und Petrus wurde in dem Moment überrascht von Gott, und er verstand, und hat dann jetzt verstanden, was er dann gemeint hat mit seinem neuen Projekt Gemeinde. Und das sind wir. Wir sind das neue Projekt Gemeinde, das er damals angefangen hat. Wo er gesagt hat, jetzt geht in alle Nationen und hol die Menschen zu mir. Jesus hat es möglich gemacht. Er kann nicht anders. Und Paulus bestätigt diese Erkenntnis. 1. Korinther Kapitel 12. Einige von uns sind Juden, andere nicht Juden. Einige sind Sklaven, andere frei. Aber wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Und eigentlich ist das, was passiert ist, das, was schon längst im Alten Testament vorhergesagt wurde. Das heißt, das war nicht nur ein neuer Gedanke Gottes, das ist wirklich dann von Anfang an da gewesen, dass er wollte, dass alle Nationen der Welt zu ihm kommen und dass die Gemeinde wirklich das widerspiegelt. In Jesaja 56 steht, die Bibelstelle ist da, auch die Fremden, die sich dem Herrn angeschlossen haben, ihm dienen und seinen Namen lieben. Merkt euch, Fremden. Auch die Fremden, die sich dem Herrn angeschlossen haben, ihm dienen und seinen Namen lieben, die seine Knechte sind, den Sabbat nicht entweihen und meinen Bund annehmen, bringe ich zu meinem heiligen Berg und schenke ihnen in meinem Gebetshaus große Freude. Ihr Brand- und Schlachtopfer, die sie auf meinem Altar darbringen, sollen mir willkommen sein, denn mein Haus soll von allen Völkern ein Gebetshaus genannt werden, von allen Völkern ein Gebetshaus genannt werden. Im Alten Testament schon. Und dann kommt Jesus im Neuen Testament und macht einfach das Tor auf, damit wir wirklich das erleben können. Deswegen sitzen wir hier aus so vielen Nationen, geboren in so vielen Nationen. Und so hat Jesus erfüllt, was im Alten Testament vorausgesagt wurde. So, was können wir lernen heute? Was können wir lernen? Das ist ja so eine wichtige Frage. Und ich denke, für mich gibt es dann drei Dinge, die ich erwähnen möchte. So, erstens, dass Gott macht keine Unterschiede zwischen den Menschen. Wir haben damals in unserer Kindheit haben wir Unterschiede gemacht. Das muss man klar sagen. Gott ist derjenige, der aber keine Unterschiede macht zwischen den Menschen. Und Petrus geht und er lebt das einfach vor. Wir haben in unserem so Motto als Gemeinde, sagen wir, wir wollen jetzt Gott begegnen und wir wollen Menschen lieben. Menschen lieben. So die, die in der Gemeinde sind und die, die außerhalb der Gemeinde sind. Wir sollen sie lieben. Herr, hilf uns. Hilf uns, dass wir wirklich ja diese Liebe haben, die unfassbar ist, deine Liebe, wo wir dann so oft dann fehlen, wo es bei uns dann im Mangel haben in unseren Herzen. Agape-Liebe ist eine Liebe, die in uns dann anfängt. Das ist keine Liebe, die von der Person oder von dem Menschen, der vor uns steht, erweckt wird. Das ist etwas, was in uns schon anfängt. Das ist eine Wirkung des Heiligen Geistes in uns. Er schenkt uns diese Liebe, auch wenn mein Gegenüber vielleicht nicht liebsam ist oder liebbar ist oder jemand ist, ja, wo ich es sehr schwer habe, durch seine Liebe und dass seine Liebe durch mich fließt, macht es möglich. Und hier lesen wir aus allen Nationen. Ich meine, unser Ältestenteam, wir machen manchmal, wir schmunzeln manchmal, weil wir aus so vielen Nationen sind eigentlich, ja. Wir aus Afrika, geboren in Afrika. Anja in Norwegen, da haben wir dann natürlich ja Ossis und Wessis. Das muss man auch dann erwähnen. So, das ist einfach, es macht uns Spaß, das zu sagen. So, und dann aus den anderen Orten, ja, wo wir alle herkommen. So, Gott hat uns einfach wunderbar zusammengestellt und sagt, okay, ja, ihr vertritt einfach so alle diese Dinge und das macht's gut. Das ist für die Gemeinde wirklich was ganz, ganz Gutes. Gemeinde ist ein Zuhause für, was einige hier in unserer Gemeinde sagen, ja, zu dem Thema.
Also, was mich so fasziniert hat an den Ländern und wo ich war in den Nationen, waren die verschiedenen Menschen, so wie unterschiedlich Menschen sein können.
Was ich an dieser Zeit besonders toll fand, ist den Menschen dort zu begegnen, mit ihrer absolut einladenden, offenen Art und Weise. Jeder ist direkt dein Freund und ja, will einfach Gemeinschaft mit dir haben.
Die Leute einfach alles geben und mit einer Leidenschaft einen bewirken und auch einfach wirklich Interesse an einem haben und nicht so notgedrungen Fragen stellen, oberflächlich, sondern halt wirklich Interesse an einen haben.
Im Rahmen von meinem Studium hatte ich noch die Möglichkeit, jeweils 2 Monate zuerst in Peru zu verbringen, später noch in Sri Lanka. Und ich muss sagen, auch durch die Panama-Erfahrung schon vorher wusste ich ja, irgendwie es kommt eine neue Kultur. Und es ist einfach anders, als man es von zu Hause kennt. Und es war wirklich jedes Mal so, dass man erstmal da ist, dass man Dinge in der anderen Kultur vielleicht erstmal nicht versteht, dass man aber auch fasziniert ist, dass man begeistert ist. Und das ist so das, was ich durch meine Auslandserfahrung mitgenommen habe, ist wirklich egal, in welches Land man geht, man trifft andere Menschen. Manche Dinge kann man nicht verstehen, wird man auch nie verstehen, die muss man einfach lernen, auch so stehen zu lassen. Aber auch so zu merken, so jeder Mensch, jede Kultur hat seine eigenen Besonderheiten, hat auch eigene Stärken, eigene vielleicht Herausforderungen in dem Land, eigene Konflikte, die es dort herrschen. Es hat mich besonders bereichert in der Art und Weise, dass ich gelernt habe, größer zu denken als nur in der Box und mehr mich selbst und die Menschen um mich herum aus Gottes Perspektive zu sehen und das Potenzial zu sehen. Und ich habe dort gelernt, das Potenzial in anderen Menschen freizusetzen.
When I leave my country, completely my life was over because I lose everything I had. But right now, again, I have my family. And this family is you. And all my happiness and everything I have, it's because of you.
Ja. So ein zweiter Gedanke, den ich habe, ist, dass Gott ermahnt uns, die Menschen nicht unterschiedlich zu behandeln oder zu bevorzugen. Das ist ja ganz wichtig. Es ist ganz wichtig für unsere Zusammenarbeit und unser Gemeindeleben. In Jakobus 2 steht Folgendes, ihr könnt einfach zuhören. Liebe Brüder, wie könnt ihr behaupten, an Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, zu glauben, wenn ihr bestimmte Menschen bevorzugt? Nehmen wir zum Beispiel an, in eure Gemeinde kommen ein teuer gekleideter Mann mit kostbarem Schmuck und ein armer Mann in schäbiger Kleidung. Und ihr würdet dem Reichen besondere Aufmerksamkeit schenken und ihm einen guten Platz anbieten, zu dem Armen aber sagen, du kannst stehen bleiben oder dich da drüben jetzt auf dem Boden hinsetzen, zeigt diese unterschiedliche Behandlung nicht, dass ihr auch euch von falschen Motiven leiten lässt. Es ist so wichtig für uns. Wir haben einen Wert und der heißt ja Beziehung vor Funktion. Und ich möchte heute jetzt nochmal sagen, dass jeder in unserer Gemeinde wichtig ist, gleich wichtig ist. Du bist hier wichtig, weil Gott einfach dich genauso liebt, wie er mich liebt. Glaubst du das? Oder vielleicht gegen mich ist das nicht schwer zu glauben, ja? So dass er dann dich genauso liebt. Aber vielleicht jetzt ein ganz, ganz Lieber, ja? Ein wirklich ganz Lieber, ja? Der alles ja tut, was Gott tut. Und du sagst ja, ist er ganz genau geliebt, wie ich von Gott geliebt bin? Die Antwort ist ja. Auch wenn ich dann Fehler habe, ab wenn ich dann ja ans Ziel vorbeischieße, einfach wenn ich dann in meinem Leben dann nicht alles in Ordnung habe, so er liebt dich, wo du sitzt heute, genauso wie er mich liebt. Du hast eine andere Funktion, du hast eine andere Aufgabe hier, aber du bist genauso wichtig. Wenn es nachher heute jetzt bei uns keine Kaffee gibt oder kein Essen gibt oder so, dann wird es nicht so feierlich sein. Und dann werdet ihr sagen, ja, so Predigt, das ist das eine, aber das Essen, das ist genauso wichtig. Ja? Und dann machen jetzt alle Aufgaben und wenn ich dann das, was wir als ganze Gemeinde dann tun, und wenn ich dann überlege, welche unterschiedlichen Aufgaben wir haben und was wir alle zusammen leisten, das ist wirklich dann Wahnsinn. Und ich habe ja, Gott hat einfach das so souverän gewollt, dass ich jetzt meine Funktion habe. Aber das bedeutet gar nicht, dass ich dann in seine, aus seiner Perspektive wichtiger bin oder geliebter bin als du. Das ist wirklich Wahrheit. Und du kannst deinen Nachbarn links und rechts anschauen und sagen, hey, so, hey, ich bin genauso geliebt wie du. Es ist gut, dass einige von euch das machen, ja? So wirklich, das ist Wahrheit. Und deswegen ist für uns wichtig, wir sind eine außergewöhnliche Familie. Familie. Wir lieben uns. Und ich liebe auch meine Familie. Punkt. Alle in meiner Familie, es gibt ab und zu Dinge, die mich dann enttäuschen. So, es gibt Dinge, die bestimmt jetzt in meinem Leben sie auch enttäuscht haben. Aber wir lieben uns, Punkt, weil wir eine Familie sind. Und du hast einfach einen gleichen Wert wie der Nächste neben dir. Deswegen wäre das jetzt komplett falsch, wenn wir als Leitungsteam hier anfangen würden, jetzt einige zu bevorzugen vor anderen. Dann würden wir genau das hier dann ausleben. Ja, meine, ihr habt es schon gemerkt, so, wir haben jetzt auf der Bühne jetzt keine Couches oder spezielle Plätze hier in der Gemeinde. So, wenn ich dann, so manchmal wird dann, ja, es wird ab und zu jetzt eine Witze erzählt über meinen neuen Parkplatz auf der Ostgerödestraße, ja. Und ich sage, ja, wir sind nicht wichtiger. Wir sind nicht wichtiger, wir haben eine andere Funktion. Aber vor Gott haben wir alle den gleichen Wert. Deswegen sagen wir, Beziehung vor Funktion. Die Beziehung, dass wir hier sind, dass du hier bist, das ist wichtiger als die Funktion, die du hast. Es geht nicht jetzt um deine Bildung. Es geht nicht um, ob du reich oder arm bist. Es geht nicht um, welche Schicht der Gesellschaft du kommst. Wir sind ja keine Elite-Truppe. Wir sind jetzt eine tolle Durchschnitt von der gesamten Stadt und der gesamten Region. Und so soll es auch sein. Und das freut mich wirklich. Und das Letzte ist hier, ja, vor einer Weile hat der Hamid jetzt mir gesagt, dass jemand aus der Stadtrat sogar gesagt hatte, dass wir hier eine Integration schaffen, die ist dann viel, viel besser als manche Leute, die dann viel Geld bezahlen, die Integration zu fördern. Aus der Stadt wird das gesagt, ja? Ja. Warum? Warum ja? Weil Jesus unser Herzen berührt hat. Und letzter Gedanke, Gott schenkt uns Christen eine gemeinsame, höhere, neue Kultur. So eine Reichgotteskultur. Ist es nicht südafrikanisch? Ist es nicht deutsch? Natürlich fühlt es sich ein bisschen deutsch an, wenn du hier bist. Ja? Aber es ist nicht südafrikanisch, es ist nicht deutsch. So unsere königliche Kultur, es ist auch nicht persisch, es ist auch nicht russisch, es ist auch nicht bulgarisch, es ist auch nicht nigerianisch. Es ist eine göttliche Kultur. Und deswegen haben wir hier wirklich hier diese Kultur, die höher ist als alles andere, festzuhalten und zu sagen, das ist, wo wir hinwollen, das ist, wo wir hinwollen. Und manche Eigenschaften in unserer deutschen Kultur sind einfach schon göttlich. Es ist wirklich so. Manche nicht, aber manche schon. Ja? Wollt ihr wissen, ja, welche? Zuverlässigkeit. Kann ich euch das sagen? Zuverlässigkeit. Das ist Wahnsinn. Ja, wenn ich dann hier so meine Freunde aus allen Ländern jetzt sage, jetzt was ich, wie das hier funktioniert manchmal mit der Zuverlässigkeit, mit Setup und so weiter, sie staunen und sagen, hey, du lebst im Himmel schon. Ja. Denn andere Kulturen haben andere Dinge, die wir feiern können. So die Ehre in einer Kultur, so die Ehre in einigen Kulturen, das ist ja eine tolle Sache. So die Großfamilie, Wert auf Großfamilie. So das ist etwas, was ich dann erlebe in anderen Kulturen, ja, die dann hier auch vertreten sind. Der Wert der älteren Menschen in anderen Kulturen, wie das hochgehalten wird, ich staune einfach manchmal. Das können wir auch dann was lernen und so weiter. Aber die Sache ist ja, was ist denn jetzt göttlich? Was ist Reich Gottes Kultur? Das halten wir fest. Und das heißt, dass egal aus welchem Land du kommst und welche Kultur du bist, so wenn das nicht Reich Gottes Kultur ist, dann sprechen wir das an. Und das hat nicht damit zu tun, ob du aus Iran kommst oder aus Deutschland kommst oder aus Südafrika kommst. Es geht einfach um, was will er von uns? Ja, da möchten wir hin. Und das ist wichtig. So, jetzt eine kleine Aufgabe für die Woche, die kommt. Ganz praktisch jetzt. Ich frage euch ja, welchen Cornelius-Typ gibt es in deinem Leben? Welcher Cornelius-Typ gibt es in deinem Leben? Wenn du sagst, ja, ich bin ein Christ, so bei mir ist das, ich bin ja religiös und ich bin ein Christ, aber ich sage euch dann, ich glaube, in jedem von uns, in jedem unseren Herzen, es gibt einen Cornelius-Typ, wo wir sagen, eigentlich möchte ich mit ihm keine Zeit verbringen. Es kann eine, ja, es kann einen Unterschied geben aus Bildung, Bildungsgründe. Es kann ein Gefühl haben, weil du stolz bist auf dein Reichtum und ja, mit armen Leuten Zeit zu verbringen, ey, das ist ja eine Zeitverschwendung. Es kann aber ein Vorbehalt gegenüber einer anderen Nation. Und Jesus möchte uns freisetzen. Er hat den Petrus jetzt eine Wahnsinns-Offenbarung gegeben und das hat ihm dann freigemacht. Und ich brauche das und du brauchst es auch. Und ab und zu merken wir, dass die Dinge dann hochkommen, die eigentlich nicht da gehören und wir müssen die dann ansprechen. Noch ein praktischer Tipp für euch. So, versuche aktiv deine Vorurteile gegenüber anderen mit praktischen Handeln abzubauen. So jemand hat dann vor ein paar Jahren gesagt, hey, ich möchte jetzt unbedingt mit dir in die Ukraine reisen, weil ich habe jetzt einen Vorbehalt gegen die Ukraine. Dann habe ich gedacht, wow, jemand merkt es, jemand macht einfach etwas Praktisches und tut es und kommt nach Hause und Gott hat das Herz berührt. So tue was, damit du wirklich dann leben kannst, wie Jesus das will. Und das Letzte, feiere deine außergewöhnlich coole Familie. Feiere deine außergewöhnlich coole Familie. Menschen aus unterschiedlichen Nationen werden eine herzliche Familie. Und das ist ja absolut klasse. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir so viel Verschiedenes dann vertreten. Lasst uns feiern, dass wir wirklich etwas Außergewöhnliches sind, etwas sind hier, was Jesus gewollt hat.